Willkommen zur 16. Ausgabe von Literamur mit Sigrid Brinkmann und dem Schriftsteller Gregor Sander. Gelegentlich begegnen wir uns abends im Deutschlandfunk Kultur. Ich sitze dann in einer Ecke eines Großraumbüros neben den Studios und bereite mich auf die Moderation des Kulturmagazins Fazit vor. Gregor sitzt mir schräg gegenüber, einige Meter entfernt, und liest die Feuilletons des kommenden Tages. Prägnante Zitate und steile Thesen werden von ihm innerhalb weniger Stunden zu einem Text verbunden und lässig kommentiert. Ich habe immer gedacht, dass diese semi-journalistische Form für ihn eine kleine, willkommene Fingerübung ist. Wie souverän Gregor Sander erzählen kann, hat er zuletzt mit seinem Roman Lenin auf Schalke gezeigt. Das Buch gibt es seit dem Frühjahr. Drei Freunde, alle gebürtige Schweriner, treffen sich seit 25 Jahren einmal im Monat zum Billardspielen und zum Kickern im Prenzlauer Berg. Es sind Schlüppi, der noch aus der DDR raus, aber nie in der BRD angekommen ist, der Doktor, er leitet eine Klinik in Berlin-Moabit, und Gregor Sander, Schriftsteller. Schlüppi will, dass Gregor nach Gelsenkirchen fährt. Weil sich so viele Ostler nach dem Mauerfall um Kopf und Kragen geredet haben, sobald ihnen jemand ein Mikrofon hinhielt, soll Gregor nun in der ärmsten Stadt Deutschlands etwas in Ordnung bringen. Er weiß zwar nicht genau, wie und warum, aber Schlüppi ist ein Antreiber. Gregor soll Unverständnis zeigen für die hausgemachte Misere im Ruhrgebiet und ein bisschen Überheblichkeit an den Tag legen.
Ja, der Schlüppi, den lieben alle irgendwie. Das ist irgendwie, ich muss ständig erklären, ob es den gibt oder ob es den nicht gibt. Und auch manchmal, wenn ich in Berlin lese, auch ob er da ist oder ob er nicht da ist. Und dann lasse ich das aber natürlich offen, weil ich das bei fast nichts erklären will, was jetzt real ist und was Fiktion, weil es natürlich wirklich eine große Spielerei ist damit. Sehr viel Reales da drin steckt, aber eben auch eine ganze Menge Fiktion. Und ich immer daran denke, wenn man das jetzt auseinanderschraubt, dann verliert es eben auch seinen Zauber. Aber der Schlüppi ist eine wichtige Figur, weil er derjenige ist, der sozusagen den Marschbefehl gibt, derjenige, der die Richtung vorgibt und derjenige, der auch eigentlich viel extremer eingestellt ist als der Autor Gregor Sander, auch als diese fiktionale Figur, der eher so jemand ist, der guckt und schaut und eigentlich unsicher ist und eigentlich gar nicht so richtig weiß, wie er das alles jetzt verarbeiten soll, hat Schlüppi eine klare Vision und einen klaren Auftrag eigentlich auch. Und in der Hälfte des Buches kommt er eben auch nach Gelsenkirchen, um beim Westen betrachten zu helfen. Und dann treibt er eben auch nochmal direkt vor Ort an und bringt die, ist aber auch ganz wichtig, glaube ich, für die Geschichte rein technisch, um die Geschichte in Bewegung zu halten.
Eine wichtige Figur ist auch die Zonengabi im Roman Schlüppis Cousine. Natürlich steht einem das Bild von der Zonengabi vor Augen. Frau in Jeansjacke, Mini-Pli, eine Gurke statt einer Banane in der Hand halten. Zonengabi im Glück, ein paar Tränen noch in die Augen künstlich gepresst. Diese Titanic-Idee, die dem Blatt tatsächlich auch Geld geschafft hat, ist, glaube ich, das meistverkaufte Plakat gewesen und irgendwie so eine Schnapsidee, zu der die sich selber befeuert haben. Das war Dagmar, eine Arzthelferin aus Worms, die in der Lieblingskneipe trinken ging eines Titanic-Mitarbeiters, der sie dann gefunden hat. Im Roman, wie gesagt, die Cousine Gabriele Wolanski aus der DDR, völlig frei erfunden. Und das fand ich irre gut, damit zu spielen, mit einer Figur, wo einem ein Bild vor Augen steht, und jetzt wird dieser Zonengabi eine andere Identität gegeben.
Genau, also auch da werde ich immer wieder gefragt, ob ich bei ihr gewohnt werde, und ich freue mich ehrlich gesagt jedes Mal, wenn ich dazu befragt werde. Und jetzt hast du die eigentliche Geschichte von ihr gerade erzählt, und ja, ich habe natürlich viel darüber nachgedacht, wie machst du das, also wie beschreibst du die Geschichte, wie erzählst du die Geschichte, was kommt rein, was kommt nicht rein. Und dann kam ich irgendwann auf diese Zonengabi und Zonengabi im Glück in Klammern BRD, zu dem ja Gelsenkirchen gehört. Gelsenkirchen ist Bundesrepublik, die ärmste Stadt Deutschlands, liegt im Westen Deutschlands, nicht im Osten. Und so kam ich auf die Idee, diese Zonengabi von diesem Cover runterzuholen mal. Also 30 Jahre lang haben wir jetzt über sie gelacht, und Ich will gar nicht sagen, dass die nicht witzig war. Natürlich war das schon eine lustige Idee, aber es war auch ein Lachen darin, das eben bitter war. Und dann dachte ich, hol sie mal runter von diesem Cover und gib ihr mal zumindest eine Nebenrolle und gib ihr mal eine Stimme, lass sie mal, mach mal eine Figur aus ihr. Und das hat, glaube ich, ziemlich gut funktioniert, also wie ich das bei den Lesungen und auch bei den Leserinnen und Lesern merke. Ja, dass sie eben anfängt zu sprechen und nicht nur so ein Bild ist, das man betrachtet. Es ist natürlich auch eine Frau, das ist ja auch eine Idee, mit der das Buch spielt. Hätte der Zonen Mirko auf dem Cover 1989 auch schon funktioniert, hätte man darüber genauso gelacht. Wie wichtig ist es, dass da eine Frau auf dem Cover ist, über die da gelacht wird? Gleichzeitig kann man dann diese ganze Frauengeschichte auch nochmal sehr schön ironisieren und man kann viel erzählen.
Für 3 Monate ist Gregor Sander im Sommer 2020 nach Gelsenkirchen aufgebrochen. Draußen vor dem Bahnhof stehen rauchende junge Männer in Shorts und riesigen Turnschuhen. In der Nähe 3 alte Frauen im Babuschka-Look auf dem Boden. Buntes Kopftuch, weiße Bluse, schwarzer Rock, einen leeren Plastikbecher vor sich. Schließlich findet er Gabi. Er übernachtet bei ihr und ihrem bergbauinfizierten Freund Ömer, der einen Kiosk betreibt und sich Gregors Namen partout nicht merken kann. Er nennt ihn einfach Kevin.
Zonen Gabi, ihr Kerl und ich. Mit so tiefem Ernst habe ich das seit Jahren nicht mehr gemacht, aber Gabi meint, das würden die Pottler sehr gern machen. Die haben ein enges Verhältnis zu ihrer Stadt und der Natur darin. Wir gehen nebeneinander und ich bin schon froh, dass wir uns dabei nicht an den Händen halten wie die Pioniere oder die Pfadfinder. Gabi und Ömer, wie ihr Kerl heißt, wohnen in einem der alten Bergmannshäuser in Flöz Dickebank, was ein Straßenname ist. Ganz früher war das wohl auch mal ein Flöz, natürlich in 1000 Meter Tiefe, so eine dicke Schicht Steinkohle, aber daran erinnert sich hier niemand mehr. Zu lange her. Die angrenzende Straße heißt Flöz Sonnenschein und das wirft nun wirklich Fragen auf, weil die Sonne da unten ja wohl nicht geschienen haben wird. Gabi hat mich gestern beim Bahnhof hinten rausgebracht durch eine Straße, die nur aus Stein und Beton zu bestehen schien. Ich habe 7 Dönerbuden gezählt, 4 Spielcasinos und mindestens 5 Trinkhallen, wie hier im Ruhrpott die Kioske heißen, die aber alle Bütchen nennen. Das letzte arabische Restaurant heißt Damaskustor und ähnlich wie in Jerusalem schließt sich hier ein neues Viertel an, denn die folgende breite Straße trennt Gelsenkirchen-Neustadt von Ückendorf, der Heimat von Gabi und Ömer. »Ach, Ückendorf ist so schön«, sagte Gabi gestern. Es beginnt mit einem modernen, gelb verklinkerten Betonquader, in dem sich das hiesige Gericht befindet. Justizpalast nannte Gabi das ganz ohne Ironie. Der sieht auch aus wie der Präsidentenpalast in Kasachstan. Auf der anderen Seite der Bochumer Straße, die uns nach Ückendorf führt, steht ein kleines Haus mit einer leeren Apotheke im Erdgeschoss. Engel hieß die mal, was für eine verlassene Apotheke natürlich doppelt poetisch klingt. Das musst du erst mal schaffen, mit einer Apotheke pleite gehen, dachte ich anerkennend. Ömer führt uns jetzt auf einen schmalen Asphaltweg, der links und rechts von Bäumen, Brennnesseln und Brombeeren gesäumt ist. Menschen in Funktionskleidung beradeln ihn in beiden Richtungen. Hier führte früher eine kleine Werkseisenbahn von Essen vor zur Erzbahntrasse, die wiederum nach Bochum führte. Heute ist davon nichts mehr zu sehen. Nur eben Günther und Hildegard auf ihren Mountainbikes, die figur- und frisurmäßig fast gleich aussehen, Menschen der Kompaktklasse in schwarzen Radlerhosen und rosa Shirt. Nur dass er einen grauen Schnurrbart zwischen Helm und Kinn trägt und ihr über den Lenker zuruft, »Lass mal vorn am Bütchen ein Päuschen machen!« Sie ruft »Woll« zurück und mit einem Zisch sind sie an uns vorbei. Das habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass die Geschichte mit Humor und Ironie erzählt werden muss. Das war ziemlich schnell klar, weil sonst wäre das eine so traurige Geschichte geworden. Das hätte man auch erzählen können über Gelsenkirchen, ohne große Mühe, ehrlich gesagt. Aber das wäre nicht meine Geschichte gewesen. Dazu habe ich mich nicht befugt gefühlt. Ich war 3 Monate in Gelsenkirchen, also ich tatsächlich jetzt als schreibender Autor. Und das ist eine lange Zeit und ist gleichzeitig eine kurze Zeit. So viel, man erfährt vieles, aber man kommt eben auch nicht so tief, wie jetzt ein Soziologe kommen würde oder wie jemand, der sich wirklich wissenschaftlich mit so einer Stadt beschäftigt. Und dann dachte ich, mach's mit Humor. Das wird jetzt immer wieder gesagt oder auch geschrieben, dass das Lachen eben dann einmal hin und wieder auch im Halse stecken bleibt. Und das ist auch gewünscht und gewollt, aber man soll ruhig auch lachen. Also das wird, die Geschichte, Gelsenkirchen wird nicht reicher darüber, wenn wir darüber nicht lachen. Das war eigentlich der schönste Moment, weil da eben auch auf der Lesung reichlich gelacht wurde. Und die Leute sich wiedererkannt haben, ihre Stadt wiedererkannt haben, aber auch sich selber.
Die Stadt, die einfach arm ist, ärmste Stadt im Westen, verödet, aufgegeben, Trinkhallen, Bütchen, Döner, wenig Kaufkraft, Menschen, die ihre Gewohnheiten haben, die sich kennen, die dort auch bleiben und verbunden sind. Vielleicht ist das auch das Band, denke ich mal. Leute aus dem Westen, ich komme auch aus dem Westen, die auf den Osten gucken und auch da gibt es doch Landstriche, die verödet sind, die aufgegeben wurden oder wo man sagt, das ist auch eine Landschaft, die ausgebeutet wurde, natürlich verseucht war. Wie kann es angehen, dass Leute noch dran hängen? Ja, es ist aber ihr Leben. Und vielleicht konnten sie zu einer Zeit, wo sie mehr Möglichkeiten hatten, ihr Leben zu gestalten, ja, altersbedingt, gar nicht woanders leben. Sie konnten nicht woanders sein. Und das ist so etwas, wo ich denke, da möchte man sich nicht drüber erheben. Ja, also klar, das macht Spaß und das hat auch was Groteskes. Also wenn es dann auf die Halden geht und der Ausblick bejubelt wird und du siehst da irgendwie gar nichts, ja. Aber vielleicht ist es das. Also letztlich hat es ja auch was ganz Anrührendes, dass Menschen mit so wenig zufrieden sind.
Ja, das ist genau so und das ist auch wirklich, das kann man ganz schwer bewerten und dafür ist der Ort natürlich auch, Gelsenkirchen ist eine Stadt, in der seit 150 Jahren immer wieder Menschen von außen dazukommen, ganz massiv. Es gibt ganz wenige uralte, also es gibt keine alten Geschlechter in Gelsenkirchen, weil die eben alle wegen der Arbeit dahin gezogen sind und heute kommen sie aus anderen Gründen, nämlich weil die Wohnungen leer stehen und weil es eine große Flucht aus Gelsenkirchen, teilweise auch aus dem Ruhrgebiet gibt und dadurch eben in Gelsenkirchen stehen Schilder, ob man eine Wohnung sucht. Und das habe ich wirklich lange nicht mehr gesehen. Und dadurch ergibt sich etwas Neues. Ich habe zum Beispiel mit einem jungen Mann aus dem Irak gesprochen, der geflohen war aus dem Irak. Und wir haben uns mehrfach, das kommt im Buch gar nicht vor, aber wir haben uns mehrfach getroffen. Und dann hat er irgendwann einmal gesagt, ich finde Gelsenkirchen schön. Und da habe ich dann einfach nichts gesagt, weil was soll ich dazu sagen? Es war jetzt seine Heimat schon wieder seit mehreren Jahren gewesen. Er war kurz davor, die Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen, endgültig. Und der richtete sich da schon wieder ein, war 20 Jahre alt, machte gerade eine Ausbildung. Und so entsteht was. Und so entsteht vielleicht eine Heimat für ihn, eine Heimat für seine Kinder. So wird man Gelsenkirchener heute. Und das fand ich total interessant. Und in Gelsenkirchen leben Menschen aus 130 verschiedenen Ländern oder die ihre Wurzeln zumindest dort haben, sagen wir es mal so. Und das war auch ein ganz interessanter Punkt. Und deswegen ist für mich zum Beispiel die Figur des Ömers, mit dem die Zonengabi zusammenwohnt in einem alten Bergmannshäuschen, auch eine extrem wichtige Figur, weil ich fand, dass das Ruhrgebiet auch immer noch ganz schön weiß und deutsch erzählt wird. Und das funktioniert eben nicht, wenn du dich dann ein bisschen rumtreibst, dann merkst du, okay, nee, da wollte ich eine wichtige Figur haben, die eben türkische Wurzeln hat. Ömer ist Deutscher, aber sein Vater ist in der Türkei geboren.
Es gibt ja dann so gegen Ende des Romans den Vergleich, wo es heißt, da wird gespielt mit dem Einholen, Überholen und so weiter. Nee, das haben die schon selber hier vor die Wand gefahren im Ruhrgebiet. Das war nicht der Osten, aber es sieht aus wie im Osten. Und selbst die Plattenbauten sind schon älter als die Plattenbauten, die irgendwann in der DDR gebaut wurden. Ich fand auch ganz toll, wie eingestreut waren andere Referenzen. Also Andreas Dresen, der seinen Kinofilm über den Gundermann im Ruhrgebiet gedreht hat. Ja? Also so wirklich eine Ostbiografie, die dieser Arbeiter und Sänger hatte. Oder auch die kleinen Seitenhiebe auf Sophie Passmann, die zitiert wird, diese junge, 26 Jahre alte Frau, als ihr Buch Alte weiße Männer erschien. Und keiner aus dem Osten in dieses Buch, wo recherchiert wurde, Gespräche geführt, man Eingang gefunden hat. Das fand ich schön, wie so auf so Nebengleisen ja doch auch verglichen wird. Also du kannst ja auch nicht leugnen, woher du kommst. Und das prägt den Blick.
Genau, nee, das werde ich auch nicht los. Also da kann ich auch tun, was ich will. Und als ich Alte weiße Männer gelesen habe, ist selbst mir nicht aufgefallen, dass die alle aus dem Westen sind, diese alten weißen Männer. Und erst so, ich war schon deutlich über die Hälfte hinüber, da habe ich gedacht, Moment mal, wieso ist hier eigentlich kein Frank Castorf und kein Bundespräsident, den wir ja auch hatten aus dem Osten, warum sind die alle nicht dabei? Und das erklärt aber was über Machtverhältnisse. Und wenn Sophie Passmann nicht auf die Idee kommt, da auch einen aus dem Osten mit reinzunehmen, wie das pflichtschuldig bei Ministerinnen und Ministern ja inzwischen gemacht wird. Wir haben zwei Ministerinnen in der neuen Regierung, die sind aus Ostdeutschland, aber in der Abteilungsleiterriege dahinter, da gibt es 133 und da sind vier aus dem Osten. Und das zeigt sehr viel, was Feigenblatt ist und wo Macht und Machtverhältnisse, wie die strukturiert sind. Und na klar, wollte ich solche Sachen auch erzählen. Und ich bin, als ich nach Gelsenkirchen gefahren bin, war mir gar nicht klar, wie viel Osten ich da mit reinbringen will in dieses Buch. Das ist dann auch wirklich beim Schreiben entstanden. Es sind viele Punkte, wo ich dann wieder gemerkt habe, okay, das ist jetzt eigentlich eine schöne Geschichte. Wenn eine Lenin-Skulptur in Gelsenkirchen aufgestellt wird, dann habe ich natürlich meine eigenen Erfahrungen mit Lenin gemacht und natürlich auch schöne Geschichten dazu zu erzählen. Und dadurch ist das so ein Mix geworden.
Das ist ja dann auch so ein Moment, der dir eigentlich in die Hand gespielt hat, ja, dass genau dieses aus Tschechien von einem Schrottplatz weggeholte Lenin-Monument oder diese Skulptur aufgebaut wurde. In Gelsenkirchen-Horst war das, glaube ich, in dem Stadtteil, und die marxistisch-leninistische Partei Deutschlands dort ja eine kleine Feier veranstaltet. Das ist großartig beobachtet.
Das war wirklich auch der letzte Ausschlagpunkt für Gelsenkirchen, weil ich hätte zum Beispiel auch Duisburg nehmen können oder Herne oder irgendwas anderes. Das war jetzt, also nur weil Gelsenkirchen die ärmste Stadt Deutschlands war, Duisburg zum Beispiel hat einen großen Hafen oder sowas. Das war irgendwie, ich habe so geguckt, wo gehst du hin? Aber als sie dann den Lenin da aufgestellt haben, habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich keine andere Wahl mehr, jetzt muss ich nach Gelsenkirchen gehen. Und damit konnte man spielen, weil Parade konnten sie im Osten. Also das muss man wirklich mal sagen, wer einmal den 1. Mai in Ostberlin erlebt hat oder auch in einer Provinzstadt, da wurden die Leute zu Tausenden, zu Hunderttausenden rangekarrt und liefen so sternförmig dann zur Schlusskundgebung. Und natürlich war das dagegen erbärmlich, was in Gelsenkirchen-Horst passierte, obwohl sie etwas Ähnliches versucht haben dort. Und natürlich wurde auch ein Wahnsinnsunsinn historisch gesehen dort. Dieser Versuch in so einer untergehenden Stadt, dann nochmal die Ikone einer untergegangenen Gesellschaft zu installieren, das war schon wirklich, also das kann man sich gar nicht ausdenken, glaube ich. Da hat die Realität die Fiktion einfach wirklich überholt.
Im Osten Deutschlands wurde die Enthüllung von Statuen kommunistischer Führer als Massenspektakel gefeiert. Nach dem Mauerfall wurden sie vom Sockel gestürzt. Das Lenin-Denkmal in Berlin-Friedrichshain fiel 1991. Dass am 20. Juni 2020 in einem Stadtteil von Gelsenkirchen eine gusseiserne Lenin-Statue aufgestellt wurde, klingt wie ein Witz. 100 Spendeneinzahlungen, die auf das Konto der marxistisch-leninistischen Partei Deutschlands gingen, machten den Ankauf in Tschechien möglich, auf einem Schrottplatz.
Von kommunistischen Aufmärschen haben die Westgermanen jedenfalls keine Ahnung. Die paar Leute um mich wirken wie ein Stadtteilfest der Grünen. Früher war mehr Parade. Zungabi hat mich mit nach Gelsenkirchen-Horst geschleppt, was ein Viertel jenseits des Rhein-Herne-Kanals ist, der mittig durch die Stadt fließt. Bisschen spät vielleicht, habe ich gedacht, aber bin dann doch mitgegangen. Gabi wollte da unbedingt hin, weil ihr inzwischen das echte DDR-Gefühl fehle, von dem sie als Solo-Selbstständige und Historien-Performerin, wie sie sich selbst bezeichnet, lebt. Keine Fahnenappelle mehr, ein Leben ohne Altstoffsammlungen und Timo-Einsätze. Lenin soll ihr den Weg freischaufeln zu den Gefühlen ihrer Vergangenheit. Sie haben den Towarisch Lenin in Gelsenkirchen-Horst wie einen Blumenstrauß in ein rotes Tuch eingepackt. Das glänzt auch noch blutrot und gibt dem Klassenfeind reichlich Angriffsfläche. Wenn das Lenin wüsste, sagte man in der DDR, wenn etwas nicht so richtig im Sinne des Sozialismus lief und da ja gegen Ende, als ich den Arbeiter- und Bauernstaat erleben durfte, eigentlich nicht mehr viel Richtung kommunistisches Paradies lief, sagten wir ziemlich oft, wenn das Lenin wüsste, und beömmelten uns. Aber dass er hier nun steht, eingepackt wie die große Überraschung auf einem Kindergeburtstag vor dem Parteieigenheim der Westkommunisten, das hat der große Theoretiker des Kommunismus dann doch nicht verdient. Die Stadt Gelsenkirchen hat natürlich gegen das Denkmal geklagt. Bei Lenin hört der Spaß auf, weil der nicht als lupenreiner Demokrat gilt, aber die Klage wurde abgeschmettert, was die Gerichte damit begründeten, dass man in seinen Vorgarten stellen dürfe, was man wolle. Lenin als Gartenzwerg der marxistisch-leninistischen Partei Deutschlands gewissermaßen. Vielleicht 300 Menschen haben sich vor der Ex-Sparkasse versammelt. Viel graues Haar, angesteckte rote Nelken und seliges Lächeln, aber schon auch reichlich Jungpioniere mit bunten Haaren und im Picasso-Taubenshirt. Auf der Bühne singt eine Studentenband aus Köln, die sich Gehörwäsche nennt, von der Oktoberrevolution. Das war's gewesen. Inzwischen sollen Karl Marx noch daneben stehen. Also das hat mir neulich die Kulturamtsleiterin aus Gelsenkirchen, wir haben während der Lesung miteinander zu tun gehabt, die hat mir das geschrieben. Und mich würde dich wundern, wenn auch Friedrich Engels noch dazukommt. Und wer weiß, sie halten ja auch noch viel von Mao und von Stalin in der MLPD. Also ich weiß nicht, wo dann da die Grenze ist. Aber das war natürlich bizarr und solche Sachen wollte ich schon auch mit reinbringen. Und ich wollte auch den Thema AfD zum Beispiel nicht ausweichen, weil deswegen wird Gelsenkirchen ja auch der Osten im Westen genannt. Unter anderem nicht, weil die Leute da so nett sind, sondern weil die Leute da arm sind und weil sie viel AfD wählen. Und dann habe ich gedacht, okay, mal gucken, wie ich dieses Thema unterbringe. Und das war so ein bisschen das, wo ich so selber mit mir gespielt habe. Und weil ich bin da hingekommen am Anfang und die ersten zwei Wochen waren hart. Ich hatte keine Ahnung von irgendwas und bin da so rumgelaufen, wirklich am Anfang sehr viel gelaufen, ohne auch viele Fragen zu stellen, sondern habe erstmal nur geguckt und habe gedacht, okay, was machst du da jetzt hier mit?
Und dann ging es in die Kneipen und dann bist du auf Leute zugegangen und hast versucht, ins Gespräch zu kommen mit denen, die da herkommen, da wohnen und weiter gepuzzelt.
Teils, teils. Ne? Also teils ja. Manchmal habe ich mich vorgestellt, also manchmal habe ich auch richtig fast klassische Interviews geführt, also wo ich dann auch gesagt habe, wer ich bin und was ich vorhabe und so. Und es gab aber auch Situationen, wenn was Schönes in der Kneipe zum Beispiel entstanden ist, aber auch irgendwo anders, dann habe ich mich einfach nur daneben gestellt und habe zugehört, weil es ja jetzt gar nicht so wichtig war, wer da jetzt was redet, sondern es war ja viel wichtiger, was passiert hier, wie gehen die Leute miteinander um, was entstehen für Situationen, was ist berichtenswert und erzählenswert. Und da war der fremde Blick, und das habe ich sehr genossen, dass ich den fremden Blick hatte, also dass ich nicht jemand war, der was erzählt aus innen heraus, von dem, was er kennt, sondern dass ich derjenige war, der von außen kam. Das war für mich total wichtig und das hat auch großen Spaß gemacht, hat mich aber auch sehr verunsichert. Also es war der Spaß kam hinterher, aber am Anfang war es schon auch so, dass ich dachte, huiuiui, was machst du hier mit den Menschen? Und auch gerade, weil wir über den Humor gesprochen haben, wann fängt man damit an, die Leute dann am Nasenring durch die Manege zu ziehen? Ne? Das wollte ich eben nicht, aber trotzdem gibt es auch im Buch Situationen, da komme ich dann in die Nähe solcher Situationen, ne? Also solcher Beschreibung, wo man dann sehr genau abwägen musste, okay, wie weit kannst du jetzt gehen und wann machst du dich einfach nur über die Leute lustig und oder wann ist es auch wirklich gut fürs Buch?
Ja, und es gibt ganz kleine Miniaturen, die sind sehr ernst. Da beobachtest du zum Beispiel einen Großvater, der seinen dreijährigen Enkel bei sich hat und dem Kind Bier zu trinken gibt, einflößt. Das ist unglaublich traurig. Mhm. Und das ist Gewalt, die ausgeübt wird. Und das ist auch vielleicht Ruhrpott und ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen sollte, aber ich dachte, ja, das ist, das hast du vielleicht in Arbeitergegenden oder wo, ich weiß nicht, wo es nur den Opa gibt, der aufpasst, weil die Kita nicht mal funktioniert oder weil es einfach keine Struktur gibt.
Genau, ja, es waren auch viele Kinder auf der Straße, sagen wir mal zu Urzeiten in einem Alter 3, 4, 5, wo ich gedacht habe, wo dann die großen Geschwister aufgepasst haben, wo ich dachte, meine, wäre ich jetzt ganz froh, wenn meine Kinder im Bett liegen würden oder zumindest nicht mehr unbeaufsichtigt irgendwo rumrennen. Klar, das gab es alles und das musste ich irgendwie beschreiben, ohne jetzt irgendwie so oberlehrerhafter rüberzukommen und das auch nicht erklären, das ist dann auch wieder zu viel. Ne? Also es gibt auch Menschen, an die man nicht nah genug rankommt, um jetzt wirklich jedes Detail zu erklären. Aber was man sieht und was man beobachtet, kann man dann schon erklären. Und das war mir wichtig. Corona war natürlich zum Beispiel auch ein Punkt. Ne? Also es gab, ich war im Sommer 2020 bis zum Herbst 2020 da. Also gewisse Dinge haben natürlich einfach auch nicht funktioniert, aber ich wollte mir auch vom Virus nicht das Buch versauen lassen und das ist ja Gott sei Dank auch gelungen.
Du hast erzählt, dass das in Gelsenkirchen einfach gut ankam und dass die Leute auch gelacht haben und haben etwas wiedererkannt. Wie ist das bei Lesungen in Ostdeutschland? Also es ist ja wahrscheinlich für viele Leser oder Zuhörer, die du hast, auch was ganz Neues, denn wer fährt denn freiwillig nach Gelsenkirchen? Also wenn er sich aufmacht in den Westen oder nach Westdeutschland, dann sind es ja wahrscheinlich auch andere Plätze, entweder als Tourist oder ganz notgedrungen, um Arbeit zu suchen.
Ja, das ist eine der schönsten Erlebnisse, die ich damit hatte, war neulich in meiner Heimatstadt in Schwerin, da habe ich auch gelesen und dann fragte plötzlich eine Frau, sie sagte, sie hätte jetzt das Buch gelesen und sie würde jetzt da hinfahren und ich soll ihr jetzt sagen, was sie sich angucken soll. Und das war wirklich toll, also weil da war ich auch wirklich erstmal verdutzt und war auch kurz überfordert, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet hatte, jetzt quasi so Reisebeschreibungen für Gelsenkirchen zu geben. Aber andererseits hat es mich extrem gefreut, weil darum geht es ja bei solchen Dingen. Also das Ruhrgebiet interessiert keinen Mensch und Gelsenkirchen interessiert auch niemand, wenn man ehrlich ist. Also das ist schon in Köln interessiert das Ruhrgebiet niemanden mehr. Und das fand ich für mich total wichtig, eben dahin zu fahren und da zu sein an einem Ort, über den man eigentlich nichts weiß oder nur so historische Bilder im Kopf hat. Und wenn dann jetzt aber so etwas entsteht, dass da jemand sagt, da möchte ich gern hinfahren. Und mein Vater erzählte mir später, das ist eine Frau, die so Städtereisen auch organisiert. Und dann dachte ich, Mann, wow, super. Besser geht's ja eigentlich gar nicht. Ne? Und ich sage das auch wirklich manchmal gerne zu anderen Leserinnen und Lesern, steigen Sie einfach mal aus, laufen Sie 2 Stunden rum. Ist eigentlich völlig wurscht, wo Sie hinlaufen. Gucken Sie sich das an. Wenn Sie ein bisschen mehr Zeit haben oder wenn es Sie dann noch mehr interessiert, dann laufen Sie länger rum. Ich glaube, das ist so der Punkt, dass man weiß, worüber man redet oder dass man sich vom Klischee löst und dass man das einfach mal betrachtet.
Und es gab ja, das fand ich verblüffend, in den 60er Jahren dann auch eine Zeit, wo diese Stadt offen war für die Moderne. Also Top-Künstler wie den Uecker und den Lüpertz und Yves Klein vor allen Dingen gewonnen hat, die waren dort oder haben auch Kunst im öffentlichen Raum gemacht, ne? Mhm. Bringt man gar nicht damit zusammen, weil natürlich, wenn du Kunst hörst und oh Gott, diese Namen, dann ist es eben Düsseldorf, aber das war immer reich. Fand ich auch gut übrigens im Roman, das Ruhrgebiet ist so aufgespalten in 3 Länder und dass man Angst hatte wahrscheinlich vor der geballten Macht der Arbeiter und heute eher vor der geballten Macht der Armut.
Das glaube ich fest, ja. Das glaube ich, dass man hat nie ein Ruhrgebiet entstehen lassen und die wirklichen Ruhrgebiet-Fans, von denen gibt es ja viele, also die sich dieses, die eben sagen, wir sind aus dem Ruhrgebiet, ne, und das so für sich definieren, die leiden da auch sehr drunter, dass das nicht mal das Verkehrsnetz hat wirklich funktioniert als eine Region und da leben 5 Millionen Leute. Und ich glaube, dass das der Gegend gut getan hätte, ist, da mal ein Ganzes draus zu machen, ohne jetzt die Stadtstruktur natürlich aufzulösen. Und das hätte ruhig Dortmund und Gelsenkirchen und Herne und Duisburg bleiben können. Aber dass man das mal als Ganzes denkt, weil das, glaube ich, dann in vielen Bereichen, ob das jetzt Verkehr ist oder auch Kunst, das ist eigentlich gar nicht so wichtig, sondern dass dann sowas Ganzes entsteht. Es ist jetzt fast zu spät, ne, weil das eigentlich Identitätsstiftende des Ruhrgebiets, nämlich die Kohle und der Stahl, das ist ja längst Vergangenheit. Ne, und jetzt weiß man gar nicht mehr, wieso diese Städte so sehr zusammenhängen. Also in 50 Jahren, wie sieht es dann da aus? Was wird dann aus dem Ruhrgebiet geworden sein? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ich glaube, so ein so dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, was die Menschen da bis heute haben, natürlich, wenn man dann ins Detail geht, dann sind sie alle, beziehen sie sich alle auf die Stadt und dann wird es auch immer noch mal kleiner. Das beschreibe ich im Buch ja auch. Man ist nicht Gelsenkirchener, sondern man kommt aus Buhr oder man kommt aus Ückendorf oder aus woher auch immer. Aber ich glaube, dieses Ruhrgebiet als Ganzes, das wäre eine gute Idee gewesen. Aber warum das in NRW nicht möglich ist, ist mir absolut unklar.
Dieses Schalke-Grabfeld, da denkt man sich, das ist auch Fiktion, aber das gibt es.
Ja, das ist eine meiner Lieblingsstellen, wo der Sander mit dem Schlüppi eben dahin geht und der Schlüppi sagt dann, obwohl er auf dem Friedhof steht, Sander, das gibt's nicht, das hast du dir ausgedacht. Und ja, aber es ist eben, man muss ja nicht viel googeln, um das rauszufinden. Also insofern kann ich das in dem Fall auch erzählen, dass es wirklich dieses Fußballfeld des Todes gibt, ja, dass sich dann eben Schalke-Fans dort beerdigen. Aber das sagt auch viel aus. Das sagt auch viel aus über eine Region. Ich weiß nicht, ob es Bayern München wäre, das glaube ich nicht möglich, dass die sich auf den Friedhof von Bayern München legen würden dann am Ende. Aber es ist schon auch wirklich bizarr. Das waren aber auch dann so Geschenke, wo ich dann manchmal gedacht habe, das kann doch nicht sein. Also, was man dann eben so findet, da muss man eben aber auch eine Weile dann vor Ort sein. Ne? Ich weiß gar nicht, wann und wie ich auf diesen Friedhof gestoßen bin, aber da kann ich auch nur noch mal Danke sagen. Hat übrigens auch ein türkischstämmiger Deutscher gegründet, diesen Teil des Friedhofs, ja.
Im Mai 2022 hat das Goethe-Institut Gregor Sander zu Lesungen und Gesprächen über Lenin auf Schalke nach Straßburg und Nancy eingeladen. Es wäre schön, wenn der Roman auch ins Französische übersetzt würde. 2019 hat der Verlag Kidam die Übersetzung von Gregor Sanders erfolgreichem, auch verfilmten Roman »Was gewesen wäre« herausgebracht. Im Französischen hat er den Titel »Retour à Budapest«. Ich hoffe, diese Ausgabe hat Ihnen gefallen und dass Sie wieder dabei sind, wenn ich ein Gespräch mit Marie-Hélène Lafont über ihr Buch »Geschichte des Sohnes« veröffentliche. Die in der Auvergne geborene Autorin hat für ihre Literatur schon zahlreiche Auszeichnungen erhalten, aber die Verleihung des Prix Renaudot im November 2021 war ein Karrieresprung. Wenige Monate später erschien dann auch schon die deutsche Übersetzung im Schweizer Rotpunkt Verlag. Trotz des Krieges in der Ukraine und anderer politischer Brandherde weltweit, trotz der Hitzephasen, die uns daran erinnern, dass der Planet tiefste Veränderungen ertragen muss, wünsche ich Ihnen, dass der Sommer auch Erholung bringt. Das war die 16. Ausgabe von Literamur mit Sigrid Brinkmann. Alles Gute und auf bald!